Was war dein erstes Handy?
Ein Siemens, dessen weitere Bezeichnung ich nicht mehr erinnere, mit einem sehr dunklen Bildschirm.
Und einem kleinen Bildschirm
so wahrscheinlich.
So ist es. Also Darknet.
Welche App ist bei dir am häufigsten in Gebrauch?
Ich würde glauben, eine meiner Messenger-Apps, die ich verwende.
Okay. Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Eine sozialverträgliche KI sein.
Wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Da habe ich keine Lieblingsperson. Ich glaube, zu sagen, der eine ist der Wichtigste oder die eine ist die Wichtigste, würde zu sehr den Fokus auf die Person liegen. Und ich bin ja in einem Job, in dem es nicht um die Person geht, sondern um die Fortschritte in der Sache. Und das möchte ich auch an der Stelle so halten.
Okay. Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
An meinen Job.
Herzlich willkommen bei So Tech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Jetzt haben wir das Wort Job schon zweimal gehört, nur was ist das wohl für einer? Es ist Oberstaatsanwältin und zwar Jana Ringwald. Hallo Jana, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Hallo.
Sehr gerne. Ich stelle dich einmal kurz vor. Ich habe schon gesagt, Oberstaatsanwältin und das bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität und das bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Und du warst da schon an einigen Dingen beteiligt, da sprechen wir gleich drüber. Und du bist außerdem noch Kolumnistin beim Tagesspiegel und eine Keynote-Speakerin, Autorin, da sprechen wir gleich auch drüber. Ein Buch kommt auf den Markt. Und du vertrittst die Bundesregierung im European Judicial Cybercrime Network bei Eurojust in Den Haag. Ich hoffe, ich habe das alles einigermaßen richtig ausgesprochen. Es ist eine lange Latte. Womit fangen wir an, Andreas?
Ja, ich würde sagen, ein bisschen Cross-Promo muss schon sein. Mhm. Gestern ist das Buch gestartet, digital, kriminell, menschlich. Eine Cyber-Staatsanwältin ermittelt. Nicht packt aus, ermittelt. Das war wichtig.
Wichtiger Unterschied.
Ist das gut ich habe gestern irgendwo einen Krimi gesehen, vorgestern, ZDF, keine Ahnung wo. Da ging es darum, dass ein Polizist ein Buch geschrieben hat, wo es um einen echten Fall ging. Und er sich da in die Nesseln gesetzt hat in seiner unter den Polizisten. Das war natürlich nicht schön, das war so anschwärzen. Wie schwer ist es dir gefallen, das Projekt in Angriff zu nehmen? Gab es irgendwie Probleme damit? Fanden das alle toll oder?
Also zunächst einmal haben es ja gar nicht so viele mitbekommen. Wenn man plant, ein Buch zu schreiben, ist das ja in allererster Linie eine Idee. Und aber der Moment, es meinen Kollegen zu erzählen, wichtigen Menschen zu erzählen, die das zumindest mittelbar betrifft, das war wirklich eine Frage für mich. Ich habe den Moment gewählt, als ich schon beim Schreiben war und aber auch wusste, was es werden würde. Mir ist es so gegangen wie vielen Autoren, dass sie eine Idee haben und dann geht es los, auch mit einem Verlag, und dann kommt doch etwas ein wenig anderes dabei raus. Und ich wollte unbedingt meinen Kolleginnen und Kollegen, die es als erstes erfahren haben, etwas sagen können, was dann auch konkret so umgesetzt wird. Also das ist einige Monate her. Das Projekt ging dann relativ schnell und der Widerhall war sehr positiv. Die Frage, die ihr stellt, ist eine wichtige, denn so viele Staatsanwälte gibt es nicht, die Bücher schreiben. Mhm. Und das hat einen Grund. Ich bin zur Geheimhaltung verpflichtet. Ich kann nicht auspacken. Ich darf nicht auspacken und ich will auch nicht auspacken. Dieses Buch ist ein Blick hinter die Kulissen, aber es enthüllt nicht meinen Beruf, sondern es zeigt den Weg, auf den ich gegangen bin bis hierhin.
Mhm. Trotzdem zeigt es ja auch so ein paar Fälle, wo du mit dabei warst. Wie ist dann so diese Gratwanderung? Muss man dann erst ein paar Genehmigungen einholen oder wie funktioniert das? Oder ist das einfach, was schon presseöffentlich war, da kann man dann auch das nochmal etwas detaillierter beschreiben?
Ja, in etwa so. Ich habe es auch dem Buch vorangestellt. Alles das, was Gegenstand der Presseberichterstattung war oder auch in einer öffentlichen Hauptverhandlung gesagt wurde, bei dem die Menschen die Möglichkeit haben, zuzuhören, das darf man eben erzählen. Und in der Tat nutze ich vieles an dem, was ich erlebt habe, in anonymisierter Form, was Personen, Orte und Zeit angeht, um daraus aber auch eine Geschichte zu machen. Und wenn man sich das überlegt, könnte man dazu kommen, ja, man kann dann ja nichts erzählen. Und meine Haltung ist seit ein paar Jahren, wie gesagt, ich bin ja auch schon Kolumnistin und vielfach in der Presse aufgetreten, eine andere, denn wir können sehr viel erzählen, auch spannend, ohne etwas zu enthüllen.
Ja, wir können ja mal über ein, zwei Fälle sprechen, die du in deinem Buch beschreibst. Wir kennen die als Journalisten natürlich, oder nicht natürlich, an alle konnte ich mich nicht erinnern, aber so, wenn ich die Namen höre wie Wall Street Market oder Emotet, das sagt manchen vielleicht etwas. Was war so der stärkste Fall für dich, wo du sagst, da ich am meisten mitgenommen, der war am interessantesten, am spannendsten, oder gibt es da einen, den du rausstellen würdest?
Ja, definitiv Wall Street Market. Wall Street Market war der komplette Fall. Es war der ideale Ermittlungsfall, weil wir alles das, was man mit den Instrumenten der Strafprozessordnung umsetzen kann, geschafft haben. Also sowohl den Fall zu ermitteln, die Täter zu finden, sie zu inhaftieren, ihr Vermögen abzuschöpfen, den ganzen Marktplatz herunterzunehmen und dabei auch noch jede Menge zu lernen. Und wir haben neues Recht geschrieben. Also wir haben mit dem Wall Street Market Fall, das beschreibe ich ja auch in dem Buch, gesagt, dass selbst die, die nie Drogen in den Händen halten und einfach einen solchen Marktplatz betreiben, wie Drogenhändler zu behandeln sind. Und das löste dann auch eine neue BGH-Rechtsprechung aus. Insofern, dieser Fall wird in seiner Komplettheit lange unerreicht bleiben. Aber Emotet, ein Fall, der Jahre her ist, der von unserer Zentralstelle ermittelt wurde, war in der Reichweite ja auch thematisch etwas anderes, ne? Kein Darknet-Marktplatz, sondern eine extrem erfolgreiche, extrem schädliche Schadsoftware, sehr gefährlich, mit Millionenschäden weltweit. Das war wiederum der Beginn für eine neue Art des Ermittelns. Vielleicht haben auch einige die Operation Endgame in diesem Sommer mitbekommen, als wir da den Schritt 2 gemacht haben, die Dropper. Also all das, was Computer öffnet für weitere Schadsoftware und damit besonders gefährlich ist, in Angriff zu nehmen.
Vielleicht kannst du noch mal in 2, 3 Sätzen bei dem jeweiligen Fall sagen, worum es da ging, für alle, die vielleicht jetzt denken, hä? Viele Begriffe, ich verstehe nur Bahnhof.
Ja, das verstehe ich sehr gut. Emotet war ganz ursprünglich mal ein Online-Banking-Trojaner, den gab es schon seit 2014. Und als die Kolleginnen und Kollegen den 2021 im Januar vom Netz genommen haben, genauer gesagt das ganze Botnetz, da durfte die internationale Wirtschaft für viele Monate aufatmen, denn Emotet war ein Türöffner. Das war eine Malware, eine Schadsoftware, die bei einem Computer die Tür geöffnet hat, sodass zum Beispiel Ransomware, Erpresser-Schadsoftware nachgeladen werden konnte. Und damit war sie also auch besonders resilient aufgestellt. Das beschreibe ich auch im Buch, dass man sehen konnte, dass die Betreiber damit gerechnet haben, dass sie Teile ihrer Infrastruktur vielleicht einmal einbüßen müssten. Ein extrem resilientes Botnet haben die aufgebaut. Endgame, von dem ich gerade gesprochen habe, mit dem wir in diesem Sommer sehr erfolgreich waren, war im Grunde die Fortsetzung dieser Herangehensweise, sich nicht eine Gruppierung vorzunehmen, sondern mehrere und an der Achillessehne solcher Gruppierungen anzusetzen und da, wo es auch am schädlichsten ist für die Geschädigten, nämlich wo ihr Rechner erst infiziert wird. Und da ist es uns mit der internationalen Zusammenarbeit, die wir haben, gelungen, mit internationalen Partnern wesentliche Bestandteile solcher Infrastrukturen dauerhaft vom Netz zu nehmen.
Mir sind immer wieder im Buch aufgefallen, Sätze wie zum Beispiel, krass, wie die das gecodet haben. Also es kommt schon raus, dass ihr teilweise wirklich schon mit viel Anerkennung auf diese eigentlich Verbrecher geschaut habt. Na, die waren natürlich gut und haben lange Zeit auch im Netz ihr Unwesen getrieben und ihr habt es geschafft, die zu... Trotzdem sind die halt top, die Leute. Ist das nicht ein bisschen traurig, dass man diese Kreativität nicht nutzen kann für gute Zwecke? Also danach meine ich auch, ihr habt ja die Wall Street Market Leute für mehrere Jahre weggesperrt. Die dürfen wahrscheinlich auch keinen Computer mehr bedienen, aber ist das nicht schade, dann das nicht zu nutzen? Man könnte die auch, wie im guten Hollywood-Film, würde man die auf seine Seite holen und sagen, so, ihr arbeitet jetzt für uns und bringt andere zur Strecke.
Ja, soweit ist die Strafprozessordnung tatsächlich noch nicht, als Sanktion eben die Verpflichtung für die Polizei zu arbeiten. In der Tat kann man auf solche Ideen kommen und ist auch ein kreativer Gedanke. Die Frage stellt sich ja, warum diese Täter erstmal als Black Hats arbeiten und nicht direkt für die richtige Sache. Tatsächlich stellen wir immer wieder fest, dass durchaus auch mangelndes Selbstwertgefühl dazu führt, zu meinen, dass man es in dem Bereich schaffen muss. Ja, also ihr habt es eben gefragt, diese Anerkennung, die ist immer Schritt 1. Wir finden nicht toll, was die tun, aber Teil unserer Arbeit ist, um auch zu lernen von den Tätern, das anzuerkennen in seiner technischen Qualität, was da geschieht. Und das ist schlicht und ergreifend atemberaubend. Das, was ich auch als ursprünglich Nicht-Technikerin lernen durfte, das ist mit Worten kaum zu fassen. Es sind immerhin noch Nullen und Einsen, aber was Schadsoftware mittlerweile kann, ist beeindruckend. Und das erkennen wir dann in auf eine Art und Weise mit krass, wie die das gecodet haben, an. Bedeutet aber nicht, dass wir unseren Job nicht machen. Nur das, was daran so perfide ist, ist, dass niemand, und das beschreibe ich ja auch im Buch, sagen würde, eine Mordmethode oder eine Betrugsmethode ist besonders begeisternswert. Aber bei der Cybercrime ist das anders. Denn das, was getan wird, das Coding an sich, ist super clean. Also wenn meine Kollegen arbeiten und wenn diese Kollegen arbeiten, würde man den Unterschied nicht ansehen.
Ja. Du hast schon gerade gesagt, du als Nicht-Technikerin, nimm uns mal so ein bisschen mit in deinen Arbeitsalltag. Wie kommt ihr an so einen Fall? Wie ermittelt ihr? Ich meine, du hast halt eben nicht wie bei einem Mord einen Tatort in dem Sinne wahrscheinlich, wo du mal hingehen kannst und ein paar Fotos machst oder so. Also wie sieht so eine Ermittlung aus? Wie sieht dein Tag aus? Wie kommt so ein Fall zu euch?
Also grundsätzlich arbeiten Staatsanwälte ja dann, wenn sie gerufen werden, wenn etwas geschehen ist und Strafanzeige erstattet wird. Natürlich gibt es bei uns auch Strafanzeigen, aber solche Ermittlungen, die ihr gerade genannt habt, große Darknet-Marktplätze, große Botnetze, Schadsoftware-Botnetze, die werden nicht beanzeigt, sondern von denen bekommen wir so mit. Selbstverständlich, ich sage das jetzt so selbstverständlich, aber es ist für uns selbstverständlich, versuchen wir mitzubekommen, was in der Underground Economy geschieht. Das heißt, genauso wie man es auf der Straße kann, kann man im Clearweb und im Darknet natürlich Streife fahren und finden, welche Foren, welche Plattformen, welche Schadsoftware es gibt. Das hat eine Öffentlichkeit. Und sagen wir mal, wenn es um zum Beispiel die Ransomware-Attacken geht, die ja gerade in den letzten Jahren stark zugenommen haben, auch im wirtschaftlichen Schaden, darf man sich das so vorstellen, dass eine gewisse Last erreicht sein muss. Also wenn eine Gruppierung einmal in Deutschland auftaucht, dann wird das nicht sofort zentrale Ermittlungen beim Bundeskriminalamt nach sich ziehen. Wenn das 10-mal, 20, 30-mal geschieht, ist das schon etwas anderes. Das heißt, wir monitoren sehr, sehr viel und müssen uns dann überlegen, an welcher Stelle, mit einer deutschen Zuständigkeit natürlich, die wir zumeist etablieren können, es technisch Sinn ergibt und taktisch und strategisch irgendwo einzusteigen. Denn, auch das beschreibe ich in dem Buch, grundsätzlich könnten wir Tag und Nacht arbeiten, denn wenn man das Internet aufmacht oder vor allen Dingen das Darknet, wird da vieles zu sehen sein, was illegal ist. Und es gilt ja grundsätzlich, dass ein Staatsanwalt immer dann ermittelt, wenn er von einer Straftat erfährt. Damit kann man Internetkriminalität aber nicht bekämpfen, jedenfalls nicht effizient. Und deswegen kann man sagen, dass unsere Ermittlungsverfahren schon auch richtig gebaut werden.
Du hast ja vorhin von deinem Siemens-Handy, was dunkel im Bildschirm hatte. Vielleicht kam daher deine Affinität zur Cyberkriminalität. Aber das war jetzt eine Überleitung. Vielleicht wollen wir einfach mal, ich finde das ganz witzig, unter Umständen mal ein paar Begriffe klären. Die sind ja schon gefallen. Vielleicht mit einem Satz jeweils so ein, zwei, drei Stück. So Takedown. Kannst du kurz sagen, was ist das?
Also unter einem Takedown verstehen wir im Grunde die Beschlagnahme der IT-Infrastruktur einer Gruppierung, gegen die wir vorgehen. Deren Instrumente sind Server, sind Computer, die an irgendeiner Stelle in der Welt stehen. Und die machen wir uns zu eigen. Das bedeutet, ein Takedown bedeutet, dass wir vorher beim Ermittlungsrichter waren, soweit wir darauf Zugriff nehmen können oder eben unsere Kollegen im Ausland und uns die Erlaubnis holen, dass wir Zugriff bekommen auf solche Infrastrukturteile. Und wenn man das schafft, ist man eben in der Lage, diese Infrastruktur vom Netz zu nehmen, sich im Grunde aufzuführen wie der Administrator selbst und das Angebot verschwindet dann aus dem Internet. Was wir dann definieren, und darüber spreche ich ja auch, ist das sogenannte Seizure Banner. Das heißt, wenn ein Kunde wieder irgendwelches Kryptogeld waschen möchte oder seine Drogen verkaufen möchte und wieder auf die Plattform geht, wird er dann, wenn wir einen Takedown geschafft haben, im Zweifel ein sogenanntes Seizure Banner finden, auf dem wir meistens auch versuchen, in humoriger Art und Weise darzustellen, gegen wen wir vorgehen gegangen sind, aber vor allen Dingen, dass diese Plattform und ihre Infrastrukturteile vom Netz genommen worden sind.
Ach ja, das, wo du es gerade ansprichst, das fand ich auch witzig. Also da mal so eine Marke hinterlassen, könnte nicht nur so auf echte Verbrechen mal ansetzen möchte, das wäre mal interessant zu wissen. Aber es gibt ja noch viele, viele andere Begriffe wie Ransomware, Malware, Botnets und so weiter. Aber vielleicht gucken wir nochmal Darknet. Viele denken Darknet, oh, ganz dunkel, da möchte ich mal eine Taschenlampe mitbringen, aber es ist doch relativ offiziell, ne? Also man braucht nicht viel dafür.
So ist es. Es ist absolut illegal. Absolut legal. Es ist absolut legal, sich den Tor-Browser herunterzuladen und mal im Darknet zu surfen. Was illegal ist, ist dort zum Beispiel Drogen zu verkaufen oder zu kaufen. Ja, das versteht sich von selbst. Das Darknet ist kein eigenes Internet. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das Darknet ist im Grunde eine Möglichkeit, über einen bestimmten Browser, andere verwenden eben ja Edge, Firefox und was auch immer, über einen bestimmten Browser auf eine Art und Weise verschlüsselt und über mehrere Stationen und damit anonymisiert im Internet zu kommunizieren. Das Darknet, und da gibt es auch Alternativen dazu, aber das Darknet ermöglicht es, demjenigen, der dort kommuniziert, sich nicht zu erkennen zu geben. Einmal, weil die Kommunikation nicht direkt zwischen dem Client und dem Ziel, also zwischen dem Computer, dem Browser und der Zielplattform erfolgt. Da sind dann ganz viele Computer dazwischen, die auch immer tauschen. Und das Zweite ist, dass es verschlüsselt ist und sich über diese verschiedenen Hops dann entschlüsselt, sodass es natürlich für uns auch anspruchsvoll ist, in diesem Bereich zu ermitteln. Aber es ist im Internet, das Darknet.
Wie war es denn für dich, sich mit diesen Themen so zu befassen? Also du hast, glaube ich, Jura und Geschichte studiert, also Technik nicht. Hast du dann, also wie kamst du dann überhaupt zu der ganzen Cybergeschichte und wie hast du dir Coden beigebracht? Kannst du jetzt auch die Codes lesen oder wie bist du vorgegangen?
Also tatsächlich gab es einen Moment im November 2017, damit startet auch das Buch, dass ich, ohne zu ahnen, was es bedeuten würde, in einer Inhouse-Schulung in der Staatsanwaltschaft war, in der eben Drogen im Darknet mal erst erklärt wurden für die Kollegen, die die Betäubungsmittelkriminalität betreuten, wenn ich das so sagen darf. Und da bin ich auch untergekommen. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe, weil ich selber in einem anderen Dezernat war. Und das Einzige, was ich damals verstanden habe, war, dass das eine Technologie ist, die wir verstehen müssen. Ich verstand davon nichts. Ich war begeistert von der Darknet-Technologie, aber auch den Kryptowährungen, der Blockchain-Technologie und bin den Ermittlern, die uns das da beigebracht haben, so wie so eine Sesamstraßennummer war das im Grunde, so auf den Keks gegangen mit Fragen, dass die mich fragten, ob ich nicht bei ihnen anfangen möchte, weil das Erstbesteck ist eben Interesse und Mut. Denn die müssen davon ausgehen, dass Staatsanwälte das nicht im Studium oder im Referendariat gelernt haben. Ich code auch heute nicht und ich bin auch keine Technikerin geworden. Das ist ganz wichtig. Der Maschinenraum sitzt nicht bei mir im Büro, sondern unsere Ermittler, die Cyberanalysten, die IT-Forensiker und so weiter. Das ist ein Riesentross an sehr, sehr klugen Leuten, mit denen wir arbeiten und die dieses Arbeiten überhaupt erst ermöglichen. Und meine Aufgabe ist nicht, ITlerin zu sein, sondern das, was die vorschlagen und das, was wir machen können, erst einmal selbst in das Rechtsregime zu holen, es zu verstehen und zu schauen, ob das möglich ist, uns dann natürlich auch in die Justiz zu tragen. Also wenn wir den sogenannten Takedown vorhaben, muss ich damit zu einem Ermittlungsrichter und der muss verstehen, was da geschieht. Also ich habe eine Brückenfunktion und ich spiele auch nicht selten den Bad Cop, der eben, wenn was Neues aufkommt, das challenged und sagt, nee, also bis ihr das mir erklärt habt, vorher können wir das nicht machen. Und das ist eine wichtige Instanz, weil wäre ich zu sehr Technikerin, würde ich die Bedürfnisse und auch ja Kritikpunkte oder Zweifel der Justiz vergessen. Und das wäre schlecht.
Ja, da können wir, das würde ich zwar später noch, aber das können wir jetzt gleich mit nachholen. Was ich mich immer gefragt habe, auch bei anderen Spezialfällen aus der Wirtschaft und Steuerrecht und so weiter, ne? Die Staatsanwälte beschäftigen sich damit, sind spezialisiert, die Polizei auch. Aber was ist mit den Richtern und den Gerichten? Mir kann keiner erklären, dass jeder Richter das durchblickt, was da gemacht wird. Und ihr müsst denen das ja klar machen. Die müssen ja Recht sprechen. Und das wirklich im Sinne des Volkes. Geschieht das wirklich? Oder was passiert da? Die können doch nicht noch ein Studium anhängen von irgendwas, um das zu verstehen.
Deswegen Sesamstraße.
Ja, aber das ist jetzt bei ihr im Team, aber im Vorgericht kann man keine Sesamstraße machen. Das ist ja, oder doch?
Ja und nein. Also zum einen ist es so, dass das Sachverständigenwesen dem dem Strafprozess oder der Justiz generell nicht fremd ist. Also wenn es um fahrlässige Körperverletzungen im Straßenverkehr geht, ist völlig klar, dass da ein Gutachter sitzt. Bei jedem Tötungsdelikt sitzt ein Rechtsmediziner. Bei jeder Trunkenheit im Verkehr braucht man einen Arzt, der das erklärt. Das sind natürlich übliche Sachverhalte, die man vielleicht meint, besser zu verstehen. Aber der Sachverstand, der ist normalerweise nicht unbedingt beim Spruchkörper selbst, sondern den holt sich ein Gericht schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten ein. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Mhm. Nun kann man natürlich sagen, ja, aber ist das vergleichbar mit Cybercrime? Das ist es in meinen Augen, denn das ist ja genau meine Aufgabe. Und das ist auch ein gutes Korrektiv für den Rechtsstaat, dass Volljuristen dann eben prüfen, ob das nachvollziehbar ist. Grundsätzlich gilt eben schon für mich und in genau gleicher Weise für den Ermittlungsrichter oder die Richterin der Hauptsache später, dass alles, was ich nicht verstehe, ich nicht durchwinken darf. Und wirklich sowohl die Grundlagen des Internets als auch der Blockchain-Technologie, die sind verständlich. Also auch wie ich mich darauf vorbereitet habe, war zunächst einmal genau wie die Täter. Also unsere Täter gehen nicht in Kurse, die holen sich das aus dem Netz. Und zwar hochaktuell. Also wenn man eine Frage hat an das Internet, dann sollte man das Internet befragen. Ich habe mich erst mal monatelang, bevor ich bei der ZIT angefangen habe, einfach auf YouTube und ganz vielen Plattformen aufgehalten und versucht zu verstehen, wie funktioniert das Internet überhaupt, was ist Blockchain? Und da gibt es jede Menge Leute, die es dem Grunde nach erklären können. Das ist öffentlich verfügbares Wissen. Wenn man zum Beispiel verstehen möchte, was ist ein Botnetz, das kann man schon rausfinden. Das ist keine Raketenwissenschaft. Aber wie gesagt, das hochtechnologisierte Sachverständigenwissen, sich das einzuholen, das ist für Richter nichts Ungewöhnliches.
Mhm. Du hast eben schon von dem Team gesprochen, von den Forensikern, Cyberforensikern etc. Und wenn man sich so diese Namen von den Fällen dann anschaut, so Wall Street Market, Emotet, Boys Town etc., das klingt ja alles so ein bisschen nach Hollywood-Filmen, ne? So Blockbuster. Kann man sich das dann auch in der Ermittlung so vorstellen? Die Täter sind ja, wollen ja nicht gefunden werden, dass da so richtig so Hacker-Wettkämpfe, oh, wir haben dich gleich und dann ist das so, wie man es im Film halt kennt. Weißt du, was ich meine?
Also die Ermittler geben sich natürlich nicht in dieser Weise zu erkennen. Also unsere Ermittlungen sind natürlich bis zum Schluss verdeckter Natur und sind auch nicht so ego-getrieben, glaube ich, wie das im Film ist. Also auf eine Art und Weise ist das, was wir tun, natürlich sehr unspektakulär. Also wenn mal die Presse vorbeischaut und das Foto haben möchte, das sinnbildlich zeigt, was wir tun, gibt es dieses Foto eben nicht. Denn das, was wir tun, sind die Nullen und die Einsen. Also das ist tatsächlich ein hohes Abstraktionsniveau, das erfordert wird, wenn man sich für diese Tätigkeit begeistern möchte. Aber auch bei mir ist es gelungen. Ich bin ja eben keine IT-Forensikerin. Mhm. Genau. Aber für uns sind das Blockbuster. Die Auswirkungen unserer Arbeit sind massiv. Aber andererseits gibt es eben nur wenige Einfallswinkel, wo wir Farbe bekennen können. Und das Seizure Banner, das man dann eben auch in die Presse trägt, so ein bisschen ist es ja auch die Siegesfahne, das ist dann eine Möglichkeit, das plastisch zu machen.
Ich fand einen Fall auch interessant, wo ihr den Täter, glaube ich, erst aus Paraguay oder irgendwoher organisieren musstet, ja, oder das irgendwie hinbekommen mit Auslieferung und so weiter. Das zeigt ja auch, das hast du auch beschrieben in deinem Buch, die Täter sind alle hochglobal unterwegs im Netz, kaum zu finden und so weiter, aber unsere Strukturen sind tief dörflich, um es mal so zu nennen. Ja, wer einen Cyberangriff zu Hause hatte auf seiner Bank und was auch immer, macht eine Anzeige bei seinem Dorfpolizisten, jetzt mal ganz übertrieben. Ja, und dann geht das los. Meistens nichts oder so hat man den Eindruck. Also sind wir inzwischen angepasst? Haben unsere Strukturen sich verbessert in der Richtung oder bräuchten wir nicht doch eine Zentralisierung solcher speziellen Menschen wie euch?
Ja, beides. Also zum einen sind wir auf dem richtigen Weg und das Potenzial besteht noch. Ich erkläre gerne, was es dazu braucht. Es ist so, diese Zentralisierung ist das Einzige, was funktioniert. Ja? Also redundant frei arbeiten und zentralisiert arbeiten, das ist das Einzige, was geht, wenn man sich das einfach mal überlegt. Also zum Beispiel wird jemand über eBay in Kiel betrogen und der gleiche Täter tut das mit einer älteren Dame in Rosenheim. Für den Täter ist das ein Klick mehr und in der Tat würden dann zwei Dienststellen damit beschäftigt sein, die gleiche Arbeit machen wie vielleicht noch 37 weitere, weil der nämlich noch 37 weitere Male geklickt hat. Das Erfordernis ist also eine Zentralisierung der Arbeit. Und jetzt würde man sagen, mein Gott, in Deutschland haben wir sogar den Föderalismus. Also die Täter machen sich ja schon keine Gedanken um Landesgrenzen, aber bestimmt nicht um Bundeslandgrenzen. Und so ist es auch. Dennoch dürfen wir stolz behaupten, dass die deutsche Cybercrime-Bekämpfung, das gilt nicht nur für unser Büro, sehr, sehr erfolgreich auch international ist, weil wir eben es geschafft haben, durch Verbünde von Justiz und Polizei diese Art des zentralisierten Denkens umzusetzen in unserem Bereich. Unsere Aufgabe ist aber auch, die Justiz insgesamt mitzunehmen, denn das wurde mir dann erst mit der Zeit klar, ich bekämpfe nicht einfach Cybercrime, sondern wir sind so die Pioniere auch des modernen polizeilichen und justiziellen Arbeitens. Denn, und das ist eine Wahrheit, die noch nicht so viele erkennen, es gibt keine analoge Straftat mehr. Auch wenn es kein Hardcore-Cybercrime ist, gerade das Betrugswesen hat sich komplett digitalisiert. Und selbst wenn man, und das schreibe ich so auch im Buch, ein Fahrrad klauen geht, hat man sein Handy dabei und im Zweifel folgt einem GPS. Das heißt, jeder Täter, genau wie wir Nutzer, hinterlässt ständig Datenspuren und dann muss man eben anfangen, in Daten zu denken. Und das ist die eigentliche Revolution in der Strafverfolgung insgesamt. Das ist nicht, dass wir keine Papierakten, sondern elektronische Akten haben, das ist eine Selbstverständlichkeit, die jetzt kommt, sondern dass man datenbasiert denkt und arbeitet. Das heißt, dass man versteht, was ist denn eigentlich dann, worum es sich dreht. Also das sind IP-Adressen, das sind IBANs, das sind Hash-Werte, das sind Accounts. Das ist das, worum sich dann der ganze Fall dreht. Und vor Jahrzehnten hörte man sich eben noch eine Geschichte an und fragte sich, welchen Zeugen kann man dazu befragen? Hat die Tankstelle vielleicht noch ein Video? Das ist dann sehr lebensnah gewesen. Und wir sind halt im Abstrakten und müssen uns fragen, wenn die berühmte Oma Erna uns einen Fall erzählt, was ihr geschehen ist im Internet, muss sofort die Datenklappe aufgehen beim Polizisten. Wo könnte man einen Provider was fragen? Wo könnte noch ein Bestandsdatum sein, damit man losermittelt? Also unsere Spuren sind Daten und das ganz radikal. Und das ist die Aufgabe für die gesamte Polizei und die gesamte Justiz.
Aber wo du digitale Akten sagst, heißt das, das Faxgerät hat jetzt auch im deutschen Justizsystem ausgedient?
Also ich habe es schon sehr lange nicht mehr benutzt. Faxnummern werden immer noch angegeben in der Justiz und sind noch ein zulässiges Kommunikationsmittel. Aber es gibt auch schon viele Alternativen, die meines Wissens auch häufiger verwendet werden. Wir kommen tatsächlich, es gibt, glaube ich, ein Digifax. Also jedenfalls in digitalisierter Form existiert es noch.
Immerhin.
Ja, das war ja auch spannend, diese Idee, dass ihr die Beweislage, die Beweisdaten von so einem Wall Street Market zum Beispiel, eine riesen Datenbank. Ihr müsst das ja nochmal darlegen, wie das aufgebaut ist. Ihr müsst ja alles beweisen. Genauso wie ein Mord bewiesen werden muss, müsst ihr ja, und das auch verstehen, also die Datenbank nachbauen, die Beweise hinlegen, auf CD brennen oder wo auch immer. Das ist ja unfassbare Arbeit. Die kann man auch nicht faxen. Also das ist natürlich absurd, das zum Gericht zu faxen. Aber soll alles schon vorgekommen sein. Aber
ich würde gerne nochmal aufs Thema internationale Zusammenarbeit kommen. Wie gut läuft das, wenn man jetzt so auf, sag ich mal, jetzt so Nachrichtendienste, Geheimdienste und so schaut, dann gibt's ja immer, die Amerikaner haben jetzt vor möglichen Anschlagsplänen da und da gewarnt oder da und da ist irgendwas los. Und meistens heißt es ja, wir wurden gewarnt von den Engländern oder den Amis oder, selten, dass es heißt, aus der deutschen Nachrichtendiensten etc. wurde etwas zuerst irgendwie gesehen. Ist es dann bei der Cyberkriminalität ähnlich, dass ihr dann häufig Hinweise von außen kommt? Hier, schaut mal, da bei uns ist was los, könnte bei euch auch irgendwie was sein? Oder seid ihr da vorne mit dabei?
Da sind wir vorne mit dabei, tatsächlich. Also die Nachrichtendienste arbeiten anders. Sie haben einfach ein anderes Spielfeld auch, auch wenn es dann natürlich an den Grenzen Berührungspunkte gibt, phänomenologisch allein schon. Letztlich ist die Frage, wie gut ein Land proaktiv ist. Also nicht nur reagiert auf das, was unweigerlich auf dem Schreibtisch landet, sondern ob man einen Fuß in der Tür hat, bevor es losgeht. Und in der deutschen Cybercrime-Bekämpfung stehen wir wirklich Schulter an Schulter mit den großen internationalen Playern und sind auch häufig selbst die Hinweisgeber, definitiv, ja.
Ich hatte ein bisschen ich musste gerade so innerlich lachen, aus dem Buch den Eindruck, es sind auch häufig viele Deutsche mit als Täter. Weil wir, ich glaube, wenn ich das richtig rausgelesen habe, sind wir gut zentral gelegen, wir haben relativ gutes Internetangebot, es passt alles für die Täter und sie können sich ja gut verstecken. Ja, dann müssen wir natürlich vorne mit bei sein, oder?
Also das hat tatsächlich zwei Gründe. Das eine ist, warum spreche ich von deutschen Tätern? Weil das natürlich die sind, die wir hier zum Landgericht bringen können. Also der Fall Wall Street Market wurde in Frankfurt verhandelt. Der Fall Boys Town wurde in Frankfurt verhandelt und das sind deutsche Täter. Natürlich, wenn wir wissen, wir haben es mit deutschen Tätern zu tun, sind das für uns Prioritätsfälle, gar keine Frage. Und wir haben auch mal mit Plattformen zu tun, bei denen klar ist, es sind Menschen anderer Nationalität und dann geben wir diese Verfahren ab. Der zweite Aspekt, den du genannt hast, ist einer, der vielen Menschen nicht klar ist. In der Tat, Deutschland den wichtigsten Internetknoten und eine hohe Performance. Also hier als Provider, als Host-Provider sein Angebot zu unterbreiten, ergibt Sinn und ist ein wirtschaftliches Momentum. Also wir haben einfach sehr, sehr viele Serverkapazitäten hier gehostet in Deutschland. Und dann kann man da eine Normalverteilung draufpacken, die einem sagt, dass da auch kriminelle Inhalte dabei sein werden. Das heißt, die Täter, die deutschen Täter sind das eine. Das andere ist die Belegenheit von Serverkapazitäten. Und solange die in Deutschland sind, sind wir natürlich erstens selber in der Lage zu ermitteln. Aber andererseits sind wir auch ein Land, an das sich häufig vom Ausland gewandt wird, weil hier eben Inhalte liegen, die für andere Staaten und deren Ermittlungen interessant sind. Genau.
Was ist denn ermittlungsrelevant, sage ich mal? Also es gibt ja häufig auch private Opfer von bestimmten Angriffen, aber natürlich auch Firmen. Da ist natürlich der Druck vielleicht dann im ersten Moment nochmal größer, weil höhere Summen im Spiel sind in der Regel. Weil wenn man so eine Anzeige stellt, dann dauert es ja oft ewig, bis dann was passiert etc. Lohnt sich das überhaupt? Also wie groß ist der Druck? Lohnt sich das für mich als privater Mensch, wenn ich irgendwie merke, huch, irgendwie ist da was passiert, das zur Anzeige zu bringen? Oder versandet das dann irgendwo? Weil
ja, ich sehe in deiner Frage zwei Fragen. Und zwar erstens, lohnt es sich? Und zweitens, lohnt es sich für mich? Mhm. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ja. In Lohnen tut es sich auf jeden Fall. Denn wenn man so arbeitet, wie ich das erklärt habe, das heißt, dass wir uns überlegen, wie oft ist ein Account irgendwo aufgetaucht, dann ist jedes weitere Mal, wenn wir das erfahren, ein weiteres Puzzleteil, das uns eine bessere Geschichte erzählen kann. Ob es sich für jemanden selbst lohnt, ist eine andere Frage. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, also wenn ich da mein Geld nicht zurückbekomme, was soll ich mich denn an die Polizei wenden. Ich glaube, wir haben alle ein Interesse daran, eine Justiz und eine Polizei zu haben, die da eine Rolle mitspielt. Und wir haben durch Ermittlungserfolge wie zum Beispiel Emotet oder Endgame eben gezeigt, dass wir mit einer hohen Relevanz für Einzelne tätig werden können und damit natürlich auch präventiv tätig sind. Wenn es zum Beispiel um die Ransomware-Attacken geht, ermitteln wir eben anders als früher. Also früher war es dieses Räuber und Gendarme. Man rennt dem hinterher und wenn man ihn nicht findet, das ist ein Misserfolg. Ja? Heute ist das anders. Und deswegen versuchen wir, die Hemmschwellen mit uns in Kontakt zu kommen und uns das zu geben, was wir brauchen, was meistens nicht viel ist, nämlich Daten, schnell zu geben, damit wir eben zentral ermitteln können. Also ganz konkret, irgendein Unternehmen wird angegriffen von einer Ransomware und ist natürlich nicht das Einzige. Und unser Interesse an diesem Unternehmen ist gar nicht so groß. Also ideal ist im Grunde, dass wir relativ schnell die Daten bekommen, die Ermittlungsspuren haben könnten und das Unternehmen sofort wieder in Ruhe lassen. Und deswegen werben wir eben auch dafür, zu verstehen, was wir tun. Denn es ist nicht viel Aufwand für das Unternehmen. Es ist natürlich daran interessiert, wieder auf die Füße zu kommen und hat nicht als Hauptinteresse die Strafjustiz zu unterstützen. Aber wenn wir diese Unterstützung aus der Wirtschaft bekommen, können wir so erfolgreich ermitteln. Und nicht nur wir, sondern auch viele Kolleginnen und Kollegen im bundesweit. Die Einschläge werden immer häufiger in den letzten Jahren. Man kann das der Presse entnehmen, sodass es die Täter immer schwieriger haben. Wir können vielleicht manche nicht in Haft nehmen, aber wir können, wie das ein Kollege von mir mal sagte, wir können ihnen den Rasen zertrampeln. Wir können es schwer machen für Täter, immer wieder von vorne anzufangen. Und so verstehen wir heute unsere Arbeit.
Das hat man letztens mit Frau Plattner vom BSI ja auch besprochen. Ne? Also die Frage, wie viel Prozent der Unternehmen spielen denn mit bei dem Spiel? Ne? Ich hatte auch darauf hingewiesen, dass viele Unternehmen, die einen Cyberangriff hatten, natürlich ein Problem mit der DSGVO haben und damit wieder ein rechtliches Problem, Schadensersatzansprüche von Kunden und so weiter. Ne? Sich dann deswegen nicht trauen. Ist dein Eindruck ähnlich, oder hat sich das gebessert, dass die Unternehmer jetzt doch sagen, ich gehe dann doch lieber zur Polizei und zeige das an, auch wenn das für mich nachteilig wäre?
Es hat sich nach meinem Eindruck etwas gebessert. Es war wirklich unterirdisch, wie viel oder wie groß der Graben war zwischen der Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor. Und ich glaube, das ist auch einfach lange genug sträflich vernachlässigt worden und hat mir dann eben vor ein paar Jahren den Anlass gegeben, auch ein Stück weit mein Gesicht und meine Geschichte dafür herzugeben, diese Dinge zu erklären. Mhm. Es gab so viele Vorbehalte und die müssen wir ausräumen. Das können wir nicht von der Wirtschaft verlangen, dass die das selbst ausräumen. Also die diese Angst, was passiert überhaupt, wenn wir Anzeige erstatten? Kommt dann eine Hundertschaft und ich habe ein Publicity-Problem? Das nächste ist ja toll, Ringwald, wenn ihr da immer eure Seizure-Banner zeigt, erklärt ihr auch jedem in der Welt, dass wir angegriffen wurden. Dann haben wir ein riesen Publicity-Image gegenüber unseren Schaden gegenüber unseren Kunden. Oder auch die Frage, ja, wenn einmal die Polizei im Haus ist, kann ich dann auch selbst entscheiden? Ja, also auch die Frage, zahle ich nicht, fahre ich Infrastruktur hoch oder nicht? Also dieser drohende Verlust der Handlungsfreiheit oder auch schlicht und ergreifend diese Einstellung, ja, die helfen mir doch eh nicht. Was stimmt? Wir retten kein Unternehmen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Diese Vorbehalte haben sich sehr manifest gehalten. Es gibt aber mittlerweile auch große Unternehmen, die etwas ganz toll vorgemacht haben, nämlich wenn sie angegriffen wurden, damit in die Öffentlichkeit gegangen sind. Denn was ist der Schaden, der eintritt, wenn man das nicht erzählt? Dass man den Eindruck hat, man selbst sei der Einzige, dem es geschehen ist. Fast jedes Unternehmen wird permanent angegriffen im Kleinen. Ja? Und immer noch glauben zu viele Unternehmen, dieser Kelch würde an ihnen vorbeigehen. Und ich gebe jetzt wirklich nur mantraartig wieder, was uns die Cybersicherheitsindustrie ständig erzählt und auch ihren Kunden. Man ist nur gut vorbereitet, wenn man mit dem Schlimmsten rechnet. Und tatsächlich, und das sehen wir wirklich in den Akten, wenn ein Unternehmen mit dem Angriff gerechnet hat und selbst wenn es dann auch betroffen ist, aber dann hat es die Backup-Struktur, die ganzen Prozesse anders aufgesetzt und hat einen viel geringeren wirtschaftlichen Schaden. Und dann macht es auch nicht viel aus, noch eben die Strafanzeige zu erstatten. Das ist einfach ein Puzzleteil dann und ermöglicht unsere Arbeit, als wenn jemand, und davon gibt es leider noch zu viele, meint, dieser Kelch wird an mir vorbeigehen und im Zweifel zahle ich oder ich überlege es mir dann.
Vielleicht letzte Frage. Gibt es genug von dir? Also wie viel gibt es von dir und braucht es noch viel, viel mehr?
Also wir sind momentan staatsanwaltlich ganz gut ausgestattet, aber es braucht natürlich Nachwuchs. Das ist auch ein Anlass für mein Buch gewesen. Ich möchte unbedingt an junge Juristinnen, aber auch an mögliche Anwärter für den Polizeidienst herantreten. Nicht nur ist es der spannendste Job der Welt, den ich da habe, sondern wir verfolgen da wirklich eine Mission. Wir machen den ruhenden Stein des Rechtsstaats, die Justiz und auch die Polizei fit für die Zukunft. Es ist eine nicht nur spannende, sondern so wichtige Aufgabe. Wahrscheinlich gibt es noch nicht genug, aber ich spüre, dass die Menschen reif sind für diese Geschichte und sie wollen sie verstehen. Und ich hoffe, dass immer mehr daran teilhaben wollen und sich da einbringen möchten.
Bevor wir jetzt Danke sagen für das Gespräch, möchte ich nur sagen, das Buch kann ich nur empfehlen. Man lernt relativ viel auch über den Job des Staatsanwalts oder Staatsanwältin, in dem Fall abseits vom Tatort. Da sieht das immer alles ganz lustig aus. Aber es ist hochinteressant, wusste ich vieles nicht, was ihr macht. Danke dafür und für das Gespräch.
Danke, Jana.
Ich danke euch auch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.